Erstmal ein Dankeschön. Wir hatten heute Premiere, glaube ich, nicht wahr? Mit Naemi. Das ist wunderbar. Der große Bruder ist weg und wird gleich gefüllt mit der Schwester. Das ist eine tolle Sache. Da freuen wir uns. Und ich hoffe, dass wir euch einfach noch öfters dann auch in den Gottesdienst in dieser Kombination erleben und sehen dürfen. Schön, hast du sehr gut gemacht. Ja, ihr Lieben, wir wollen weitergehen, auch heute Morgen, im Markus-Evangelium. Wir kommen in eine spannende Phase im Markus-Evangelium. Ich lese uns den Text aus Markus 8 und ich darf euch bitten, dass ihr einfach aufsteht. Wir wollen auch damit vor Gott unsere Achtung zeigen, vor seinem Wort, soweit es uns möglich ist. Und einfach so auch Gott zeigen wollen, wir wollen bereit sein für das, was du uns sagen möchtest. Ich lese uns die Geschichte, die Speisung der 4000. Als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antworten ihm: Woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten: 7. Da gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor, und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4000, und er entließ sie. Vater, vielen Dank auch für diese Geschichte, die du uns geschenkt hast, einfach zu sehen, wer du bist in Jesus, wie sehr du dich um uns kümmerst, wie sehr du auch unseren alltäglichen Dürfnissen, dem täglichen Brot, einfach dir darum Sorgen machst, dass du dich um die Kleinigkeiten in unserem Leben kümmerst, wie viel mehr um die großen Dinge. Herr, und als diesen Gott wollen wir dich auch wahrnehmen und wollen über dich staunen und dich anbeten, dass du uns so willkommen heißt an deinen Tisch. Und hilf uns, dass wir das auch wirklich annehmen, dieses Angebot. Und dort, wo uns das in unserem eigenen Leben fehlt, dass wir das wieder neu entdecken können, dass du uns willkommen heißt, dass du uns rundherum Geist, Seele und auch Leib sättigen kannst und sättigen willst. Und dass wir das mitnehmen aus diesem Gottesdienst heraus in den Alltag. Wir beten dich an. Amen. Setzen wir uns. So was Ähnliches haben wir doch schon gehabt, oder nicht? Wer dabei war in den letzten Predigten, der weiß auch, dass es gerade 2 Kapitel her ist und wir haben uns die Speisung der 5000 miteinander angeschaut. Die Antwort ist ja. Wir haben sowas schon gehabt. Und die Frage ist, das ist eine entscheidende Frage auch an diesem Text, warum haben wir fast die gleiche Geschichte, nur 2 Kapitel später? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage selbst gestellt habt. Weil die Bibel wiederholt nie etwas grundlos. Da ist immer ein Grund. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, dann deswegen, und ihr Lieben, das Gleiche finden wir auch im Matthäusevangelium. Auch dort wird die Geschichte 2-mal erzählt. Einmal die Speisung der 5000 und dann die Speisung der 4000. Und nicht weit auseinander. Und die Aussage ist die, manche Lektionen sind einfach zu wichtig, als dass es für uns genügt, dass wir sie nur einmal hören können. Manche Sachen sind für Gott so wichtig, dass er sie wiederholen muss und manchmal auch schnell hintereinander wiederholen muss. Die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Geschichten ist so frappant oder so gravierend, dass manche Bibelausleger denken, das ist ein und die gleiche Geschichte. Ja, man wundert sich darüber, wenn ihr euch das jetzt anschaut, allein schon die Reaktion der Jünger. Wenn sie doch gerade nur ein paar Wochen vorher schon erlebt haben, zu was Jesus fähig ist, wenn 5000 Männer dort vor ihm sind, geschweige denn all die Frauen und Kinder noch dabei, was wahrscheinlich 15.000, 20.000 Menschen waren, und er mit 5 Broten und 2 Fischen alle satt macht, ja, dann wundert uns die Reaktion der Jünger hier. Warum fragen sie dann noch, ja, wie sollen denn die Leute in der Einöde hier gesättigt werden? Warum haben sie nicht die richtige Antwort parat? Aber ihr Lieben, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem, auf das Markus uns aufmerksam machen will oder dass er versucht, uns darauf aufmerksam zu machen, weil er uns einfach zeigen will, wie schwer wir uns tun und wie träge wir sind in bestimmten Lektionen. Auch wenn wir Dinge schon gelernt haben. Das heißt nicht, dass das angekommen ist bei uns. Wir vergessen so unglaublich schnell, was wir einmal mit Jesus erlebt haben, oder nicht? Ich vergesse schnell, leider. Und ich kann fast das Gleiche wieder erleben. Und dann stehe ich beim nächsten Mal wieder wie ein Ochs vom Berg. Obwohl ich das einmal schon erlebt habe. Wir sind im Hauskreis im Buch Exodus, also im 2. Buch Mose unterwegs, und wir werden dort den Auszug aus Ägypten uns in ein paar Wochen anschauen. Und wer diese Geschichte kennt, der weiß auch, wie, ja, 400 Jahre hat es gebraucht, dass sie aus Ägypten herauskommen, nicht wahr? 400 Jahre, was haben sie gelitten und gesagt, oh Gott, wann holst du uns endlich raus? Und jetzt kommt der Tag. 10 Plagen haben sie gesehen. Sie haben die Teilung des Roten Meeres gesehen. Und dann heißt es, nur 45 Tage später, nach dem Auszug aus Ägypten, nur 45 Tage danach, wo sie keine Sklaven mehr waren, aber jetzt in der Wüste unterwegs waren und nicht mehr das zu essen hatten, was sie in Ägypten hatten, dann heißt es, dann sagen sie, wären wir doch in Ägypten geblieben, wären wir doch dort gestorben, dann wären wir wenigstens an vollen Fleischtöpfen gestorben, aber nicht hier draußen in der Wüste. Lieber dort sterben mit einem Steak im Mund, aber nicht hier draußen. 45 Tage, mehr hat es nicht gebraucht. Erleben, so schnell kann es gehen, und Markus will uns zeigen, wir leiden alle an dieser Krankheit der Vergesslichkeit. Und es gibt gute Gründe, das auch als 2 Geschichten anzusehen. Zum einen, hier beginnt Jesus die Kommunikation mit seinen Jüngern und sagt, was machen wir? Das letzte Mal bei Speisung der 5000 haben die Jünger gefragt, was sollen wir jetzt machen mit den vielen Menschen hier? Schick sie nach Hause. Das letzte Mal waren es 5 Brote und 2 Fische. So, hier wird nicht gesagt, wie viele Fische, aber 7 Brote. Und diesmal ist Jesus auch, vielleicht kann ich es nochmal zeigen, ich habe euch ja schon öfters erzählt, das Lieblingsgebiet, wo Jesus unterwegs war, gerade in seiner Zeit in Israel, war das Gebiet um Galiläa herum, also hier vor allen Dingen diese Seite, Kapernaum, seinen Lieblingsort, Lieblingsstadt, wo er viel unterwegs war. Dann haben wir gesehen, schon ab Ende von Kapitel 7, dass Jesus jetzt nach einem Konflikt mit den Pharisäern beginnt, das jüdische Gebiet zu verlassen. und er in heidnisches Gebiet geht, Tyros, die Syrophenizerin, die er dort getroffen hat, dann hoch nach Sidon und wieder zurück. Und dann kommt er hier in dem 10-Städtegebiet, Dekapolis, wahrscheinlich auf dieser Seite an, wo auch wo er den Gerasener damals geheilt hat, also mehr in heidnischem Gebiet unterwegs. Also er ist immer noch in heidnischem Gebiet unterwegs. Das ist vielleicht ein entscheidender Unterschied zu der ersten Speisung. Und warum ist das wichtig, ihr Lieben? Für die erste Gemeinde war das wichtig. Weil das zeigt, Jesus hat nicht nur die Juden satt gemacht. Er hat das Gleiche für uns gemacht. Das Gleiche für uns. Ihr Lieben, Wiederholungen sind gut für uns. Genau, steckt es noch mal ein bisschen größer, die Folie. Wiederholungen sind gut für uns. Speisung der 4.000, Speisung der 5.000. Und Wiederholungen brauchen wir im Leben als Nachfolger. Wir brauchen Wiederholungen. Wiederholungen sind nicht schlecht. Es spricht davon, wenn es zwei fast gleiche Wunder gibt, dass es auch so etwas wie einen Rhythmus im Leben für Jesus gibt. Manchmal, glaube ich, haben wir den Eindruck, gerade in einer Zeit wie der unseren, jeder Gottesdienst muss immer wieder neu erfunden werden, alles wieder neu gemacht werden. Ja, das Rad neu erfunden werden. Nein, es gibt auch so etwas wie ein Muster, einen Rhythmus im Leben für Jesus. Und wenn gewisse Dinge zusammenkommen, gewisse Konstellationen passieren, dann können wir uns auch darauf verlassen, Jesus wird in einer ganz bestimmten Art und Weise reagieren. Es ist nicht alles völlig unkalkulierbar in der Begegnung mit Jesus. Es gibt Dinge, die wird Jesus tun, immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist gut so. Darauf können wir bauen und wir brauchen das, oder nicht? So wie die Gottesdienste. Auf der einen Seite dürfen wir jedes Mal gespannt sein, was wird heute uns im Gottesdienst begegnen? Was werden wir hören? Wie wird Gott sich darstellen? Wie wird Gott sich uns zeigen? Wir dürfen gespannt sein auf die Begegnung, wir dürfen gespannt sein auf die Lieder, auf die Anbetung. Und gleichzeitig haben wir aber doch Elemente, von denen wir wissen, die werden jedes Mal dabei sein. Jesus lädt uns ein, zu einem gesunden Lebensrhythmus mit ihm zusammenzuführen, aber der nicht eintönig wird, wo immer wieder was Neues ist. Es gibt keine absolute gleiche Wiederholung. Und was ist es, was wir von Jesus aus dieser Geschichte mitnehmen können, die so ähnlich der ersten ist? Womit dürfen wir bei Jesus rechnen? Womit dürfen wir rechnen? Immer und immer wieder. Ihr Lieben, das, womit wir rechnen dürfen, ist, Jesus heißt willkommen. Jesus heißt willkommen. Jesus heißt uns willkommen. Und das ist das, was diese Geschichte aus Markus 8 versucht, uns mitzuteilen. Wir sind willkommen, immer. Und immer wieder. Immer und immer wieder. Jesus ist der König, der uns an seinen Tisch einlädt. Das, was dort passiert, ist ja sowas wie ein Festmahl, ein Picknick. Und Jesus deckt den Tisch für 4.000 Menschen. Ähnlich wie wir das in der Speisung der 5.000 gesehen haben. Und ihr Lieben, wir brauchen das oder nicht? Wir brauchen es immer wieder, dass wir hören, dass wir willkommen sind. Dass man uns sagt, du bist willkommen. Das reicht. Ich kann auch nicht sagen als Pastor, ich habe euch das einmal gesagt, als ihr hier in die Gemeinde kamt, eins, zweimal, als ihr neu wart. Und dann müsst ihr damit zufrieden sein, die nächsten 10 oder 20 Jahre, dann wisst ihr einmal, ihr seid willkommen und gut damit. Das funktioniert nicht, oder? Sich willkommen zu fühlen ist etwas, was immer wieder neu kommuniziert werden muss. Es gibt Dinge, die müssen wir immer und immer wieder tun, immer wieder hören. Ich kann auch nicht zu meiner Lena sagen, ich habe dir vor dem Traualtar gesagt, dass ich dich lieben werde und dass ich dich lieb habe. Und das haben wir jetzt ein für alle Mal geklärt und geregelt. So, und das bleibt das jetzt für die Nächsten bis zum Ende unseres Lebens. Das reicht nicht. Es gibt Dinge, die müssen wir jeden Tag aufs Neue hören. Es gibt Dinge, die muss ich jeden Tag aufs Neue hören. Und manchmal braucht dieses Ich liebe dich ein bisschen mehr als einfach nur hören, sondern dann gehört da auch dazu, dass man die Spülmaschine leer räumt oder den Müll rausbringt. Das, wie die Frau eben Liebe versteht. Aber aus diesem Grund, ihr Lieben, wir brauchen diese Wiederholung. Wir brauchen dieses Ich liebe dich, du bist willkommen. Und das kommuniziert Jesus hier beim zweiten Mal in besonderer Weise. Du bist willkommen, immer und immer und immer wieder. Jesus ist der Gastgeber hier. Wir haben gesagt, im Markus-Evangelium geht es vor allen Dingen darum, dass Jesus sich zeigen will als der König, der das Reich Gottes bringt. Und das ist sein Reich. Sein Reich ist, dass er macht satt, er macht alle satt, überreich satt. Davon redet schon Psalm 23. Wisst ihr, wie es dort heißt? Psalm 23? Von dem guten Hirten? Wie heißt es dort? Du bereitest vor mir Tisch, mein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Richtig? Du salbest mein Hauptöl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ihr Lieben, warum brauchen wir dieses Willkommen? Warum brauchen wir das immer wieder? Weil, wie der Psalmist sagt, weil es uns an den Punkt bringt, wo wir sagen, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieses herzliche, wiederholte Willkommen von Jesus, da entsteht eine Verbindung, da entsteht eine innige, tiefe Verbindung für die Ewigkeit. So, dass wir nirgendwo anders mehr sein wollen. Wir sagen, nur noch dort, nicht mehr irgendwo anders. Deswegen ist das Willkommen für uns so wichtig. Aber womit schafft Jesus dieses herzliche Willkommen, dass das bei uns ankommt? Womit will Jesus diese Verbindung schaffen in uns? Dass wir uns auch immer wieder verbunden fühlen und uns auch willkommen fühlen. Bei all der Unterschiedlichkeit, die da ist. Aber dass wir uns willkommen fühlen auch in unserer Gemeinschaft, in der Gemeinde. Womit schafft Jesus dieses Willkommen? Drei Dinge. Jesus schafft das Willkommen mit einem bewegten Herzen. Jesus schafft ein Willkommen durch die Anteilnahme an seinen Werken. Und Jesus schafft ein Willkommen durch überreichen Segen. Erstens, Jesus schafft ein Willkommen mit einem bewegten Herzen. Jesus schafft ein Willkommen mit einem bewegten Herzen. Das Schöne ist, Jesus gibt hier uns einen Blick in sein Herz. So war es auch in der Speisung der 5000 gewesen. Aber so viele Menschen dürfen das hier erleben und sehen. Er selbst sagt, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. 3 Tage. Ja, mittlerweile sind die Lunchpakete, die die Menschen von zu Hause mitgenommen haben für diese Reise, ist aufgebraucht. Und was ich faszinierend finde, Jesus leidet jetzt schon. Er sieht etwas kommen. Im Blick auf diese Menge, die da ist. Er sieht etwas kommen, was noch gar nicht passiert ist. Ja, da ist noch keiner umgefallen vor Schwäche oder leidet jetzt an Hunger. Jesus sagt nur, wenn wir sie jetzt nach Hause schicken, könnte das der Fall sein. Er redet nur von dieser Option, dieser Möglichkeit und macht damit klar, das ist keine Option für mich. Das ist keine Option für mich. Ihr Lieben, Jesus sieht eine Not kommen, die Masse noch gar nicht sieht. Die Menschen noch gar nicht sehen. Und Jesus leidet schon für diese Menschen. Er leidet schon für diese Menschen, die selber noch gar nicht. Warum kann Jesus so eine Verbindung mit uns Menschen machen, die so einzigartig ist, dass wir wirklich am Ende sagen, ich will nicht mehr irgendwo anders jemals wieder hin. Warum? Das ist dieser Grund. Weil er uns einen Blick in sein Herz gibt, das sich um uns sorgt und das für uns leidet, bevor wir leiden. Vielleicht fehlt dir so ein Willkommen immer wieder mal. Aber das ist der Grund, warum wir diese Geschichte haben, auch als Wiederholung. Darum haben wir diese Geschichte. Gehen wir weiter. Jesus heißt willkommen. Wie heißt Jesus willkommen? Wie schafft er ein bleibendes Willkommen? Indem er uns einen Blick in sein Herz gibt. Indem er uns zeigt, was sein Herz bewegt, wenn er an uns denkt. Wenn er an dich denkt. Das Zweite, Jesus schafft ein Willkommen durch die Anteilnahme an seinen Werken. Jesus schafft ein Willkommen durch die Anteilnahme an seinen Werken. Dann geht Jesus hin und fragt jetzt seine Jünger, was machen wir denn jetzt bei so vielen Leuten? Und die Jünger fragen zurück, woher soll irgendjemand denn Brot hier in dieser Einöde, in dieser Wüste nehmen, um so viele Menschen satt zu machen? Und dann macht Jesus das, was er ähnlich im Kapitel oder in der Speisung der 5000, Kapitel 6 gemacht hat. Er gebietet der Volksmenge, sich zu lagern und fragt, okay, was habt ihr? Bringt es? Und dann heißt es, und er nahm die 7 Brote, dankte, brach und gab sie den Jüngern, damit sie sie vorlegten. Sie legten der Volksmenge vor. Jesus schafft ein herzliches Willkommen, indem er seine Jünger zu Teilhabern macht an seinem Erfolg. An seinen Werken. Jesus nimmt sie mit hinein. Eben wäre doch viel einfacher gewesen, auch für Jesus hier. Jesus hätte doch seine Jünger überhaupt nicht gebraucht. Brauchte er seine Jünger? Überhaupt nicht. Sie sagen können, okay, ich mache die Vermehrung. Ja, und dann lasse ich alle nach vorne kommen und sagen, holt euch bitte Brot und Fisch bei mir ab. Dann hätten doch alle auch nochmal die Gelegenheit gehabt, Jesus ganz persönlich zu danken. Zu sagen, danke für dieses Festmahl. Aber nein, Jesus will das so nicht. Das, was er vermehrt, diesen Segen, das legt er in die Hände seiner Jünger und sagt, ihr geht raus und ihr verteilt. Ihr habt Teil an meinem Wunder. Ich mache das Wunder, aber ich spanne euch ein. Ich heiße euch willkommen an meinem Erfolg, an meinen Werken. Ihr seid willkommen, Anteil zu haben an dem, was ich tue. Ihr Lieben, das schafft doch ein Zugehörigkeitsgefühl, oder nicht? Das schafft doch sowas wie ein Teamgedanken. Jesus hätte schnell seine Jünger hier blamieren können, sagen können, das könnt ihr sowieso nicht, das muss ich jetzt wieder alles übernehmen. Und wenn ihr schon hier nicht die richtige Frage stellen könnt, wie wir dieses Problem lösen können, wofür soll ich euch dann gebrauchen? Aber er tut's. Die Wiederholung. Ich will euch dabei haben. Ihr Lieben, Jesus ist der Garant dafür. Jesus ist der Garant dafür, dass wir was zu geben haben. Wer mit Jesus unterwegs ist, hat was zu geben, weiterzugeben. Und etwas, was Jesus in unsere Hände legt, ihr Lieben, und darauf deutet dieser Text nämlich hin, wenn wir genauer mal hinschauen, ist er selbst. er selbst. Warum? Fällt euch was auf, wenn ihr gerade Vers 6 euch anschaut? Das müsste uns eigentlich sofort ins Auge springen. Oder wenn wir das hören. Ich lese noch mal vor. Fällt euch da was auf? Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Fällt euch irgendwas auf? Abendmahl. Das ist eindeutige Abendmahlsprache. Eindeutig. Ja, er nahm, er dankte, er brach und gab. 4 Verben, die genau in dieser Reihenfolge, die wir wiederfinden beim Abendmahl, das ist kein Zufall. Das ist bewusst, das ist gewollt. Da ist eine Botschaft drin. Jesus sagt, ich gebe mich selbst. Das ist so, als ob Jesus schon prophetisch sagt, ich werde mich eines Tages selbst für euch am Kreuz geben, als das Lebensbrot. Als er dann in der letzten Nacht mit den Jüngern noch das letzte Passamahl feierte und das Abendmahl an der Stelle einsetzte. Und er sagt, und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen. Jesus deutet damit schon prophetisch auf etwas hin. Sagt, ihr sollt Anteil daran haben, das weiterzugeben. Ich will euch in meinem Team haben, mit der besten Nahrung, die diese Welt hier bekommen wird. Ihr seid willkommen. Ihr seid willkommen. Ihr Lieben, Jesus schafft ein Wir-Gefühl hier an dieser Stelle. Er will, dass du dieses Gefühl hast. Jesus und ich. Jesus und wir, Jesus und ich und die anderen. Wir gehören zusammen. Fehlt dir vielleicht so ein Wir-Gefühl? Ich weiß nicht, inwieweit das bei dir ist. Aber ein Weg, um dieses Wir-Gefühl zu stärken, auch im Dienst für Jesus, ist, indem man einfach mal anfängt, dort zu dienen, wo andere und mitdienen, wo andere schon Jesus dienen. Indem wir einsteigen, uns anschließen. Fang an, mit anderen zu dienen, die schon am Werk sind. Die schon austeilen. Die schon weitergeben. Verbind dich mit ihnen. Du wirst sehen, wie herzlich du willkommen bist im Team Jesu. Im Team Jesu. Wie schafft Jesus ein bleibendes Willkommen, so dass wir uns wirklich mit ihm bleibend verbinden? Er schafft es durch ein Willkommen, wo er sein Herz, sein bewegtes Herz uns zeigt, immer und immer wieder. Er schafft es, indem er uns einlädt, teilzuhaben, an seinem Erfolg auszuteilen, Anteil zu haben an seinen Werken. Das Letzte, er schafft ein Willkommen durch überreichend Segen. Bei Jesus geht niemand am Ende leer aus. Und dann heißt es, und sie aßen und wurden gesättigt und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Wieder. Es ist die Aussage, alle wurden satt, wurden überreich gesättigt und es bleibt übrig, die Fülle. So dass man es gar nicht aufessen kann. Und ihr Lieben, diese Erfahrung des überreichen Segens, die brauchen wir. Irgendeine Art und Weise im Dienst für Jesus. Denn das schafft und das gibt auch Lebenssinn. Wir sagen, ja, es lohnt sich, mit Jesus unterwegs zu sein. Wo wir spüren, erstmal Jesus füllt unsere Leere und wo wir hingehen dürfen und die Leere anderer Menschen durch Jesus füllen dürfen. Und ich glaube nicht, ihr Lieben, dass es hier darum geht. Man könnte Segen schnell verstehen in dem Sinne, ich muss Erfolg haben. Es muss sich zeigen, dass mein Leben sich wirklich gelohnt hat und dass daraus viel entstanden ist im Dienst für Jesus. Dann erst wird Jesus mich willkommen heißen. Ich denke, der Segen, der hier gemeint ist, meint, dass wir das weitergeben, was Jesus an Erfolg hat. Was er in unsere Hände gelegt hat. Was wir schon genossen haben. Seine Erlösung, die Vergebung, dass wir uns lieben lassen von ihm, dass wir es wirklich zulassen. Dass wir auch sagen dürfen, ich darf sein, wie ich bin bei Jesus. Dass wir uns annehmen können, nicht sagen müssen, ich muss jemand anders sein, dass Jesus mich endlich willkommen heißt. Ein neues Volk. Der Segen eines neuen Volkes, den Jesus geschaffen hat, wo er sagte, ich bringe euch das Reich Gottes. Ich bringe euch eine neue Gemeinschaft, die vorher so nicht möglich war. Mit Menschen und unter Menschen. Was jetzt möglich ist durch die Gemeinde Jesu. Und mit all dem schenkt Jesus ein ewiges Willkommen. Ein ewiges Zuhause. Und wir dürfen das hier und jetzt schon erfahren. So hat Jesus sich das gedacht. Und wir sollen das erleben. Könnt ihr euch noch erinnern, als die Predigt über 1. Johannes, ich glaube von Andreas vor ein paar Wochen, damit beginnt der Johannesbrief, mit dieser Erfahrungsebene. Und lädt ein dazu und sagt, was wir von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren, was wir betrachtet haben, was wir betastet haben mit unseren, da ist eine Erfahrungswelt des Segens, der Begegnung mit Jesus. Und dann sagt er, und wir geben das an euch weiter. Das ist das, was wir verkündigen, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, damit diese Verbindung entsteht. Vielleicht sagst du jetzt, ich möchte Jesus gerne so kennen. Gerne so erleben. Dann lade ich dich ein, dann sag es ihm doch persönlich. Dann geh zu ihm und formulier das in deinem Herzen laut oder leise. Herr, ich möchte dich so erleben, als mein König, als mein Gastgeber. Ich möchte das erleben, dass ich so diesen Blick in dein Herz bekomme. Gib mir das Gespür dafür, wer du wirklich bist. Das fehlt mir, ich bin da noch nicht richtig angekommen. Was fehlt da noch bei mir, dass dieses Willkommen wirklich bei mir landet und dieses Wir-Gefühl wirklich entsteht? Was fehlt da noch? Was ist verschlossen in mir? Hilf mir. Und öffne es in mir. Schenk mir immer wieder dieses herzliche Willkommen, dass es ankommt.